Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Es ist die erste in diesem Jahr, 2025. Und wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins Jahr.
Wir sind ja immer noch in der Zeit der Vorsätze und wir dachten uns, hierzu könnte man auch aus psychoanalytischer Perspektive etwas sagen, nämlich wie wird eigentlich psychische Veränderung möglich?
Die ein oder der andere wartet vielleicht noch auf die Fallgeschichte Anna. Wer unseren Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß ja vielleicht, dass wir das pausieren mussten, das Schreiben an dem Fall. Und jetzt sitzen wir aber wieder dran und sind gerade dabei, die Fortsetzung zu schreiben. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch weitere Folgen zu Anna geben, sodass man auch weiß, wie es weitergeht und wie das Ganze enden wird. Das Thema psychische Veränderung ist ja auch ein Thema, was im Grunde für alle Therapien eine Rolle spielt. Insofern hat es vielleicht auch indirekt mit der Fallgeschichte Anna schon zu tun. Wie wird auch da bei ihr psychische Veränderung möglich? Aber vielleicht ist das Thema, wie wird Veränderung, nicht nur psychische, für uns alle wichtig, gerade in Zeiten, wo alles so festgefahren scheint.
Wir werden hierzu auch nochmal eine Fallgeschichte erzählen und versuchen, anhand dieser Fallgeschichte zu veranschaulichen, was aus psychoanalytischer Perspektive eigentlich psychische Veränderung bedeutet und wodurch sie möglich wird. Bevor wir aber zum Fall kommen, vielleicht erstmal ganz grundlegend gefragt. Das Internet und soziale Medien sind ja voll von Vorschlägen und Ratgebern, wie man sich verändern kann, wie man sein Glück findet. Trotzdem scheint es ja nicht immer zu funktionieren, sonst gäbe es ja nicht immer wieder neue Ratgeber. Warum ist es denn so schwer oder warum funktionieren denn viele Ratgeber nicht so gut?
Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr von der Idee geprägt ist, dass man seine Ziele durch bewusste Steuerung erreichen könnte. Also zum Beispiel das Problem, ich mache keinen Sport, ich mache mir jetzt einen Sportplan und werde jetzt regelmäßig Sport machen. Oder ich prokrastiniere immer, ich schreibe mir jetzt eine To-Do-Liste und werde ab jetzt immer pünktlich meine ganzen Aufgaben abarbeiten. Ich glaube, das Problem dabei ist, dass man da aber die Rechnung ohne den Wirten macht. Also, dass es bestimmte Dinge gibt, die eine unbewusste Funktion haben. Also, ich brauche es für etwas und kann es deswegen auch nicht so leicht wegnehmen. Also, das Schokoladeessen oder das Prokrastinieren erfüllt einen bestimmten Zweck. Also, die Person, die keinen Sport macht, vielleicht übt die schon den ganzen Tag massive Selbstkontrolle über sich aus. Oder sie ist vielleicht unglücklich in einer Beziehung und das nimmt ihr eh schon so viel Energie. Da ist keine Energie mehr übrig, um dann auch noch Sport zu machen. Oder vielleicht ist das so eine Art Zucker für die Seele, die in der Beziehung sozusagen, wo der Zucker fehlt.
Oder die Würze, die Paprika-Chips.
Oder mit der Prokrastination. Vielleicht prokrastiniert man eben nicht, weil man nicht fähig dazu wäre, Aufgaben rechtzeitig fertigzustellen, sondern weil damit zum Beispiel verbunden wäre, sich zu zeigen, etwas von sich zu zeigen und eigentlich untergründig ein Selbstwertkonflikt vorherrscht. Und die Prokrastination, die schützt einen dann davor. Also erst, indem man es die ganze Zeit verschiebt und dann später, weil man ja vielleicht auch immer sagen kann, naja, ich hatte ja nur ganz kurz Zeit dafür. Eigentlich ist das nicht alles, was ich könnte. Kurz gesagt, ich glaube, die Ratgeber, die kommen einfach an eine bestimmte Grenze. Also weil es dieses Unbewusste in uns gibt, was sich nicht so einfach greifen lässt und das dann eben auch bewussten Willen einen gewissen Widerstand entgegensetzt.
Das wäre ja dann der Klassiker, unter Zufuhr von bewusster, motivationaler Energie kann ich eine Weile mein Verhalten ändern und irgendwie das aufrechterhalten und nach einer Weile aber zieht mich die Schwerkraft der vermeintlichen Gewohnheit wieder zurück. Aber die Gewohnheit ist eben auch der psychische Zweck, den ein bestimmtes Verhalten erfüllt.
Jetzt sind wir Therapeuten ja aber zumindest hoffentlich ja doch Veränderungsspezialisten. Was würdest du denn jetzt sagen, was führt denn überhaupt zur Veränderung? Wie komme ich jetzt an dieses ominöse Unbewusste heran?
Also in Therapien geht's ja oft auch um Lernprozesse. Aber Lernen, das klingt jetzt eben so ein bisschen nach Schule, eben Lernen nicht nur im quantitativen Sinn. Das heißt, Lernen nicht nur im Sinne von noch mehr. Ich weiß jetzt mehr oder ich habe jetzt noch mehr Methoden, um irgendwie meine Kontrolle über mich auszuüben, sondern Lernen eigentlich in einem qualitativen Sinn. Das heißt, etwas innerlich verändert sich. Etwas, was vorher, das wäre ja so der Klassiker, unbewusst war, wird jetzt bewusst. Und das bedeutet auch einen inneren Zustand, der sich verändert. Also wenn wir jetzt an eine Person denken, die eben so viel Schokolade abends isst, würde man vielleicht in der Therapie nicht ihr Tipps geben oder irgendwelche anderen Techniken entwickeln, wie sie jetzt weniger Schokolade essen kann, sondern versuchen zu verstehen, wie sich dieses Schokoladeessen in das Gefüge ihres ganzen Lebens fügt. Und wir hatten da eben ja das Beispiel, die Person übt sehr viel Kontrolle über sich aus, ist sehr diszipliniert, streng mit sich. Und es geht erstmal darum, ein Bewusstsein davon zu entwickeln, dass man das überhaupt macht. Und dann auch zu verstehen, warum übt die Person denn so eine Kontrolle über ihr Leben aus? Und will das eben jetzt auch noch am Abend, auch über die Schokolade, noch weiter ausdehnen? Und kommt vielleicht auf den Gedanken, oder vielleicht hat das mit ihrer Geschichte zu tun, eigentlich hat die Person eine große Angst, die Kontrolle zu verlieren. Das ist für sie in ihrer Geschichte etwas sehr Bedrohliches. Und sie versucht, streng und kontrolliert zu sein, um dieses Angstgefühl in Schach zu halten. Und was jetzt zu Veränderung führt, ist nicht so sehr nur das zu wissen und zu kennen und mit seiner Geschichte in Verbindung zu bringen, sondern etwas von dieser Angst, die eigentlich hinter diesen ganzen Kontrollwünschen stehen, zuzulassen. Also das kann im Sinne erstmal einer Sensibilisierung gemeint sein. Also ich nehme wahr, wie viel Angst ich eigentlich die ganze Zeit habe, in wie vielen tausend Situationen, wenn irgendetwas außer Kontrolle zu geraten droht, ich Angst bekomme. Es bedeutet aber auch, dass ich, und dafür ist die Therapie eben der Raum, Situationen herstelle, in denen ich die Kontrolle abgebe. Also zum Beispiel, indem ich etwas sage, ganz spontan und frei, was ich nicht vorher in meinem Kopf mir schon fünfmal überlegt und durchgesprochen habe. Nämlich zum Beispiel der Therapeutin gegenüber. Und das wird auch in einer Therapie vielleicht sofort ganz starke Ängste produzieren. Keine Ahnung, jetzt habe ich mich total blamiert. Oder jetzt gerate ich, irgendwas gerät in mir außer Kontrolle. Und die Erfahrung aber, dass das in der Therapie möglich ist, dass das nicht zerstörerisch oder auf irgendeine andere Weise bedrohlich ist, das ist eigentlich das, was wir die transformative Erfahrung nennen. Also einen Zugang zu seinen Gefühlen, zu seinen verdrängten oder unbewussten Gefühlen zu bekommen in der Beziehung mit einer Therapeutin oder Therapeuten. Und wenn die Person aus unserem Beispiel dann dieses Thema lösen oder verändern kann und weicher mit sich umgehen kann und weniger sich reglementieren muss, kann es sein, dass das Symptom Schokolade essen am Schluss von ganz alleine nachlässt oder verschwindet oder tolerierbarer wird. Also die Person muss gar nicht eine Kompensationsstrategie fahren, um sich irgendwie noch etwas Schönes und Angenehmes zuzuführen, weil sie das über den Tag verteilt an ganz vielen Stellen tun kann, weil sie nicht mehr die ganze Zeit diese Disziplin über sich ausüben muss. Also so wäre in psychoanalytischer Hinsicht gedacht eine Veränderung möglich.
Der Psychoanalyse wird ja häufig vorgeworfen, dass es dann sozusagen ein endloses Verstehen wollen und besprechen gibt, aber dann wenig konkrete Veränderungen. Also sich das dann wenig in Handlungen oder Verhaltensweisen zeigt, sondern die Person vor allem immer mehr über sich versteht, aber sich eigentlich wenig ändert.
Ja, aber das wäre vielleicht etwas, müsste man natürlich im Einzelfall dann gucken, aber wäre vielleicht etwas, was wir dann eben als Psychoanalytiker abwehren. Nämlich das endlose Reden darüber ist eine Strategie, um es nicht fühlen zu müssen. Und das kann durchaus sein, dass das in Therapien auch passiert, dass Therapeut und Patient sich darauf einigen, immer darüber zu sprechen, aber niemals dieses extrem bedrohliche Gefühl, was für beide dann eine sehr unangenehme Situation herstellt, zuzulassen. Ja, und dann redet man um den heißen Brei herum, aber kommt gar nicht in das Fühlen im Hier und Jetzt. Und das ist eigentlich immer der entscheidende Punkt an einer Therapie. Man kann in einer Therapie sehr lange reden, kommt man nicht zu diesem Fühlen im Hier und Jetzt, werden sich Dinge nur bis zu einem gewissen Grad verändern.
Und ich denke, es gibt auch einen Punkt, wo man wirklich sozusagen auf dem Sprungbrett steht und da kann man noch so lange über die Höhe und den Fall nachdenken oder wie der Aufstieg war. Man muss einfach springen. Es gibt nichts über sozusagen die Erfahrung, es zu machen, auch wenn es Angst bedeutet oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist das Wichtige, dass es auch an einen Punkt kommen muss, wo jemand es in die Handlung umsetzt. Und das kann einem keiner abnehmen. Also ich glaube, das könnte vielleicht auch nochmal übrigens vielleicht so eine mehr oder weniger bewusste Motivation sein, dass man irgendwie hofft, durch das Sprechen und drüber nachdenken, dass man am Ende doch nicht durchs Feuer der Handlung springen müsste. Also zur Veränderung und zur Therapie auch gehört immer auch ein Stückchen Mut. Ich würde jetzt aber vorschlagen, dass wir uns das mal konkret am Fallbeispiel anschauen. Jetzt hören wir von Olli und seinem therapeutischen Prozess.
Olli ist ein 35-jähriger Mann, als er die Sprechstunde eines Psychotherapeuten aufsucht. Er ist sich nicht sicher, ob er eine Therapie benötigt, weil er sich eigentlich nicht im engeren Sinne krank fühlt, abgesehen von gelegentlichen Angstzuständen, die er aber selbst in den Griff bekomme. Er fühlt sich in seinem Leben jedoch unzufrieden und unglücklich, habe das Gefühl, dass er hängen geblieben sei, während seine Freunde Erfüllung in ihrer Tätigkeit und in ihren Beziehungen finden, nun nach und nach Familien gründen. Im Verlauf der ersten Gespräche ergibt sich folgendes Bild. Olli war in seiner eigenen Schilderung schon in der Jugend ein Bel Ami, der viele Beziehungen und Abenteuer hatte, mitunter auch ein Herzensbrecher. Dabei verlaufen seine Beziehungen allerdings nach einem bestimmten Muster, das sich im Verlauf der Zeit fast in stereotyper Weise wiederholt. Er begeistert sich für eine Frau, gewinnt ihr Herz, verbringt dann eine Zeit in Hochstimmung und Verliebtheit. Olli wird dabei schnell anhänglich, möchte die ganze Zeit mit seiner Partnerin verbringen, bekommt Verlustängste, wenn sie nicht da ist, und wird schnell sehr eifersüchtig. Zugleich entsteht etwas, das Olli erst im Verlauf der Therapie in Worte fassen kann. Die Beziehung fühlt sich für ihn nach einer Weile leblos an, sein sexuelles Interesse schwindet und wird durch ein Gefühl der Leere und Enge ersetzt. Dies endet meist darin, dass Olli fremd geht, etwa auf einer Party, wo seine Freundin nicht dabei ist. Daran scheitern seine Beziehungen in der Regel, wobei er dann völlig am Boden zerstört ist, wenn seine Freundin sich in der Konsequenz wirklich von ihm trennt. Immer wieder hat er gedacht, es liege daran, dass er die richtige Frau noch nicht gefunden hat, immer wieder hat sich das Schema aber wiederholt. Er weiß nicht warum. Er hat mittlerweile seit Jahren eine feste Beziehung, die er aber, so der Eindruck des Therapeuten, ebenfalls nicht erfüllend erlebt, die beiden verstehen sich zwar gut, teilen aber eigentlich wenig Interessen und hätten kaum Gesprächsthemen, auch wirkt die Sexualität erstorben. Es wirkt nicht so, als sei Olli zufrieden, sondern eher, als habe er resigniert, auf ein erfüllendes Lebensgefühl zu hoffen, wobei er immer wieder in depressive Zustände gerät. Der Therapeut steht erst einmal vor einem Rätsel, da er Olli als einen sehr interessanten, engagierten und gewitzten Menschen erlebt, der spontane Einfälle hat und den eine gewisse Aura von Kreativität umgibt. Aber auch seinen Beruf erlebt Olli als wenig befriedigend, hat am Anfang vieles ausprobiert und sein Studium erfolgreich abgeschlossen, danach unterschiedliche Jobs auch im Ausland gehabt, sich dann aber in eine Anstellung und Tätigkeit gefügt, die ihn eigentlich wenig interessiert. Soweit der erste Teil. Wir werden gleich noch in einem zweiten Teil etwas mehr auch über die biografischen Hintergründe erfahren. Aber vielleicht erstmal bis zu diesem Punkt. Was würdest du denn sagen, ist überhaupt Ollis Problem und wie verstehst du das, was da passiert, aus psychoanalytischer Perspektive?
Also ich glaube, es steckt hier sehr viel in dem Abschnitt drin. Vielleicht das zentrale Thema scheint mir zu sein, dass Olli Schwierigkeiten hat, in ein reifes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu seinen Beziehungen zu finden. Also einerseits braucht er eine große Nähe, also er wird ja fast als anklammernd im Grunde hier beschrieben. Und auf der anderen Seite fühlt er sich dann aber auch irgendwie leer und fast schon erdrückt, wenn dann diese Nähe erstmal hergestellt ist. Und wie macht er das, um sich dann daraus zu lösen? Dann geht er auf die Partys, geht fremd, also bringt sozusagen von außen eben diese fremden Elemente wieder rein, distanziert sich in den Beziehungen, die dann ja auch scheitern.
Springt raus in die nächste Beziehung.
Genau. Aber ohne eigentlich die Beziehung zu den Freundinnen anscheinend eigentlich lösen zu wollen. Also er ist ja dann sehr unglücklich wiederum, wenn die ihn dann verlassen oder wenn die Beziehung irgendwie scheitert zumindest. Und ich vermute, dass da bei Olli ein inneres Dilemma da ist. Also dass er Nähe, wie es scheint, nur herstellen kann, indem er eben in so eine fast symbiotische oder sehr verschmelzende Beziehungen zu den Freundinnen tritt. Aber diese verschmolzene, enge Beziehung, die hat auch immer was Erdrückendes, was Beängstigendes, wo das Ich sozusagen nicht genug Raum kriegt, weil es ja mit jemand anderem verschmolzen ist. Und das löst auch unter Umständen sogar, wenn das stark ist, Ängste aus. Und die wiederum, die scheint Olli auf zwei Wegen zu lösen, diese Ängste. Einmal eher auf eine aktive Weise, also das ist, glaube ich, diese Lebemann-Persona, der Bellamy, derjenige, der Affären hat und nach außen geht.
Bin ganz unabhängig und frei und ich bin total ungebunden.
Ja, aber das hält er dann auch nicht aus. Also so ganz ungebunden zu sein, heißt ja auch vielleicht dann ganz alleine zu sein, niemanden mehr zu haben. Und das ist auch wieder beängstigend. Wenn Olli nicht aus Beziehungen rausspringen kann, also wenn er in den Beziehungen bleibt, was macht er dann aber in der Beziehung? Also wie geht er dann mit dieser verschmelzenden Nähe um? Und da wird ja angedeutet, dass er auch immer wieder in so depressive Zustände kommt, also einen passiven Modus sozusagen, eine passive Umgangsweise mit seinen Ängsten findet, dass er innerlich aus den Beziehungen rausspringt. Auch äußerlich, auch das Affären eingehen kann ja auf der anderen Seite auch heißen, sich dem anderen zu entziehen. Also auch da nicht wirklich greifbar für den anderen zu sein, sich nicht wirklich zu zeigen.
Und hier wär's so ein inneres sich entziehen, also seine psychischen Energien und Besetzungen und Begehren rauszuziehen. Und das erlebt er dann eben als was sehr Leeres und Passives. Was vielleicht auch auffällt, ist, dass Olli Schwierigkeiten hat, hier in so eine Tiefe in der Beziehung zu kommen. Also das wäre das Erfüllende, wirklich tief miteinander in Kontakt zu sein. Und auch, dass vielleicht die Vorstellung von dem, was die andere Person ist, wer seine Freundin ist, etwas blass bleibt. Das ärgert uns vielleicht sogar ein bisschen beim Zuhören. Also wieso ist er denn erstaunt oder getroffen, dass sie sich jetzt trennen will, wenn er fremd geht? Aber vielleicht liegt es daran, dass er eigentlich gar nicht so richtig sich in die andere Person hineinversetzen kann. Und dann plötzlich vor den Kopf gestoßen ist, dass die aber auch ihr eigenes Leben hat und auch ihre eigenen Sachen sich denkt und das eben nicht möchte, dass er fremd geht und ähnliches. Also ich glaube, auf so einer Ebene kann man das vielleicht erstmal so beschreiben.
Man sieht bei Olli, dass er Schwierigkeiten hat, sich aus diesen Beziehungsmustern zu lösen. Also er geht immer eigentlich so eine bestimmte Art von Beziehung immer wieder ein, mit zwar wechselnden Frauen, aber die Struktur ist eigentlich immer wieder dieselbe. Und er hat Schwierigkeiten, etwas anderes daraus zu machen. Und er kommt ja auch in die Therapie und sagt irgendwie, seine Freunde, die entwickeln sich sozusagen an ihm vorbei und finden etwas Erfüllendes im Beruf oder Beziehungen, was er sich wünscht, aber was er irgendwie nicht herstellen kann für sich selber. Und das finde ich deswegen interessant, weil das ja, glaube ich, etwas ist, was viele auch in irgendeinem Lebensbereich vielleicht von sich selber auch kennen oder was zumindest auch häufig ein Motiv ist, eine Therapie aufzusuchen, dass etwas im eigenen Leben irgendwie wie stillsteht sozusagen oder sich immer wiederholt und man da nicht über diese Schwelle kommt, es anders zu machen. Und da fände ich jetzt auch wieder die Frage dann besonders interessant eigentlich für alle, warum fällt es denn so schwer, dann da was zu verändern und warum fällt es jetzt Olli so schwer, sich aus diesen Beziehungsmustern zum Beispiel zu lösen oder eine befriedigende Arbeit zu finden?
Ich glaube, dass ihm hier etwas unbewusst ist, dass er mit einem inneren Konflikt ringt. Also wir wissen nicht genau welchen, aber wir haben jetzt ja was mit Nähe und Distanz hier schon mal angedeutet, dass es darum gehen könnte. Und dass er auf einer rein bewussten Ebene an diesen Konflikt gar nicht rankommt. Also wenn man sich überlegt, er würde jetzt einen Ratgeber befolgen, die 5 Schritte zur Freundin, zur Perfekten, dass ihm das nicht helfen würde, seine Schwierigkeit, ein Kompromiss zwischen Nähe und Distanz für sich zu finden, lösen zu können. Dass er vielleicht um diesen Konflikt gar nicht weiß, sondern denkt, es läge nur im Außen. Ne? Er muss einfach nur die richtige Freundin finden und läuft immer wieder in dasselbe Schema. Weil das, was eigentlich ihn immer wieder in die Situation bringt, nicht im Außen liegt, also nicht die Frage der Freundin betrifft, sondern in seinem Innen.
Ja, ich finde, das sieht man auch nochmal daran, dass das wirkt ja diese Freundinnen, das wirkt ja fast schablonenartig. Also man hat das Gefühl, das ist eigentlich egal, welche spezifische Frau jetzt da ist. Man erfährt ja auch irgendwie gar nichts Persönliches in dem Sinne über sie.
Nicht mal einen Namen in der Fallgeschichte.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es wirklich bei Olli um ein inneres Thema geht. Und das wiederholt sich immer wieder, unabhängig davon, wer ihm eigentlich gegenübertritt.
Jetzt so rein psychoanalytisch, diagnostisch betrachtet, würde man sagen, das wäre so der klassische Fall dessen, was man eine Neurose nennt. Also es gibt ein bestimmtes Thema, mit dem Olli ringt, also sich auf enge Beziehungen einzulassen oder sich überhaupt auf irgendetwas eng einzulassen, auch auf eine Tätigkeit. Und es gibt so etwas wie eine neurotische Konfliktlösung. Also den Versuch, ein inneres Problem zu lösen, indem man sich in einer bestimmten Weise verrenkt. Also zum Beispiel Beziehungen eingeht, aber dann nicht ganz glücklich ist. Oder Beziehungen eingeht, aber dann immer wieder rausspringen muss. Und das sind Lösungen, die vielleicht in einem bestimmten Lebensabschnitt funktionieren. Also wenn man noch 17 ist oder wenn man noch in der Studienzeit ist oder so, dann ist es nicht nett, seine Beziehungen zu verlassen und zu wechseln. Aber irgendwie passt es noch in so eine Art soziales Netzwerk oder Referenz hinein. So, ne? Da ist man halt, man probiert sich aus und so. Das wird von anderen auch sozial akzeptiert. Machen andere vielleicht ähnlich. Man muss sich suchen und finden. Und es könnte ja auch sein, dass das ein Entwicklungsprozess ist, der halt so seine Zeit braucht. Aber in dem Moment, wo man sieht, so seine soziale Referenz, die schafft es, enge, gute, erfüllende Bindungen einzugehen, Familien zu gründen. Und ich mache da immer noch rum und wechsle sozusagen jedes Jahr die Beziehung. Oder ich bin total unglücklich und kann überhaupt mich nicht richtig auf etwas längerfristiges, Befriedigendes einlassen.
Ich finde das, finde ich eigentlich den Stichpunkt, unglücklich damit zu sein. Ja. Also wenn er darin aufgehen würde, wäre es ja was ganz anderes. Dann würde er sein Leben genauso gestalten, aktiv, wie er es auch gerne gestalten möchte. Aber er möchte es ja eigentlich anders haben. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Er kann sich aus diesem Muster nicht selbstständig lösen. Und deswegen blickt er, glaube ich, auch überhaupt auf die Freunde und vergleicht sich wahrscheinlich, weil er eigentlich selbst innerlich unglaublich unzufrieden ist.
Und ich glaube, so Symptome, also hier hat er schon von Angstproblemen gesprochen oder von depressiven Symptomen, die treten genau an der Stelle auf, wo so ein Modus, innere Konflikte zu lösen, nicht mehr gut greift oder nicht mehr richtig passt zu einem, also nicht mehr wirklich altersgemäß ist und man sich was anderes vorstellt. Und da erst bricht das Symptom auf und das ist, was ihn ja letztlich auch in die Psychotherapie führt. Aber ich glaube, den Punkt, den du gesagt hast, dass es nicht jetzt darum geht, ihn in eine bestimmte Normalität, Familie gründen und so weiter einzuregulieren, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also wir alle sind irgendwie neurotisch und solange wir mit unseren Neurosen gut leben können, gibt ein schönes Buch Mit Neurosen leben von Diana Pflichthofer, dann gibt es erstmal keinen psychotherapeutischen Auftrag. Es ist nur meistens so, dass wenn wir sehr stark von einem inneren Thema geprägt sind, also wie zum Beispiel Nähe und Distanz, dann sind wir viel anfälliger. Also dann können wir Veränderungen im Leben, zum Beispiel das Älterwerden, man kann nicht mehr so leicht körperlich vielleicht auch ständig unterwegs sein und ständig auf irgendwelchen Partys sein und so, dass das anfälliger macht, in psychische Krisen zu geraten. Aber letztlich würde ich auch sagen, ein Lebensentwurf, mit dem man zufrieden ist und der glücklich ist, ist kein Grund, psychotherapeutische Diagnosen zu vergeben. Was würdest du denn sagen, was ist denn hier überhaupt der Veränderungswunsch von Olli? Was bringt ihn in die Therapie?
Also man erfährt es ja noch nicht so genau. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass Olli mit sozusagen einem neurotischen Veränderungswunsch in die Therapie kommt. Also dass er sich wünscht, dass der Therapeut seine neurotische Konfliktlösung wiederherstellt, die ja brüchig geworden ist. Also weshalb er in Therapie kommt. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel, dass er zusammen mit dem Therapeut auf die blöden Frauen schimpfen kann. Das liegt an den blöden Frauen und er hat wirklich noch nicht die richtige gefunden. Und jetzt arbeiten sie gemeinsam dran, die vermeintlich richtige zu finden am nächsten Anlauf. Oder dass er vielleicht Entlastung sucht von seinem schlechten Gewissen, dass er immer wieder Affären eingeht und da sich irgendwie Bestätigung sucht, dass das ja auch vielleicht irgendwo berechtigt war. Es ist ja auch irgendwie nicht jetzt, finde ich, verwerflich oder falsch, mit solchen Veränderungswünschen erstmal herzukommen. Man bringt ja auch seine neurotischen Wünsche auch mit. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es bei Olli mindestens darüber hinausgeht. Also dass er eigentlich schon an dem Punkt ist, dass er merkt, dass es etwas in ihm ist, was er verändern muss. Also dass es eben nicht nur im Außen liegt. Also habe ich zumindest den Eindruck mit dem, wie es geschildert wird, dass er ja schon merkt, in mir ist etwas und ich muss an mir etwas ändern, ich muss an mir arbeiten.
Dass er dann vielleicht schon mit dem Appell kommt an den Therapeuten, hilf mir, mein Leben zu finden und ich merke, ich verpasse oder versäume mein Leben. Ich finde nicht in das, was mich eigentlich wirklich erfüllt.
So ein Veränderungswunsch ist auch immer gebunden an Angsttoleranz. Also dass der Gedanke, etwas ist in mir, ist vielleicht beängstigender, als sich zu sagen, na, es liegt an äußeren Dingen, es liegt an den Frauen, weil noch nicht die richtige da war. Das ist vielleicht leichter erträglich, als zu merken, in mir ist etwas. Und dieses Etwas, was in einem so vielleicht erstmal noch ungreifbar liegt, das ist auch genau das, was Angst macht. Also zum Beispiel eine Person, die vielleicht eigentlich sehr bedürftig ist, und gleichzeitig da vor dieser ihrer eigenen Bedürftigkeit sehr Angst hat. Vielleicht, weil es früher etwas war, wo sie sehr in hilflosen Situationen war oder wo diese Verletzlichkeit, die Bedürftigkeit ja mit beinhaltet, ausgenutzt wurde und sie diese Bedürftigkeit eigentlich nicht zeigen konnte und sie darum ein System gebaut hat, sich unabhängig zum Beispiel zu machen.
Oder andere sehr zu versorgen.
Oder andere sehr zu versorgen. Und das neurotische System, was sie jetzt dann darum herum aufbauen würde, also beispielsweise andere zu versorgen, das hilft ihr dabei, diese Bedürftigkeit von sich fernzuhalten, also das Gefühl fühlen zu müssen, dass sie doch eigentlich das selber selbst, auch ja. braucht. Also wehrt sie es ab, indem sie es sozusagen umdreht, andere brauchen. Und darin kann sie das stabilisieren. Wenn sich diese Person jetzt verändern möchte, also ihr neurotisches System in Frage stellt, dann könnte sie in der psychodynamischen Therapie versuchen, genau mit dieser Angst erstmal in Kontakt zu kommen und die zuzulassen, zu fühlen. Das wäre wahrscheinlich auch genau notwendig, weil dahinter ja eigentlich diese Bedürftigkeit liegt, die ja erstmal unbewusst ist. Also wir sagen ja jetzt quasi schon die Antwort, in der Therapie wüsste man das ja nicht vielleicht schon gleich von vornherein. Und das wäre wahrscheinlich auch erstmal durch den Wächter Angst verstellt. Der macht sozusagen die Tür zu, durch die man dann klarer sehen kann, wenn man durch sie hindurchtritt. Und das wäre wahrscheinlich auch erstmal die Aufgabe, an dieser Angst zu arbeiten, je nachdem, wie groß die ist. Also wenn da große Ängste sind, also sozusagen viele Wächter oder sehr starke Wächter vor der Tür stehen, arbeitet man ganz anders, als wenn das jemand ist, der schon vielleicht mehr bereit ist, die Tür aufzumachen und jemanden durchzulassen. Das ist unterschiedlich. Und ich glaube, das kann man sich auch für den Alltag, für sich selber oder für sein Umfeld merken. Warum verändert sich jemand eigentlich nicht? Wie groß muss vielleicht der Wächter vor der Tür sein, dass das nicht möglich ist? Also auch um vielleicht für sich selber und auch für andere mehr Verständnis zu haben, warum manchmal Veränderung so schwierig ist.
Große Abwehr bedeutet große Angst.
Ja.
Ich glaube, in diesem Zugang zu dem, was man versucht, mit dem neurotischen System von sich fernzuhalten, liegt letztlich ja auch so das, was wir eben die transformative Erfahrung genannt haben. Und es geht eben dabei nicht nur darum, darüber zu sprechen. Also wir können sozusagen Therapeut und Patient sich darauf einigen, dass man jetzt darüber redet, wie abhängig man sich eigentlich fühlt. Mhm. Das ist noch nicht unbedingt transformativ. Das kann sowas wie, ich sag mal, das Gerüst sein, wo dann das Haus irgendwann dann gebaut wird und erstmal auf einer rein kognitiven Ebene darüber sprechen, um das Fühlen vorzubereiten. Aber das Entscheidende ist tatsächlich auch ins Fühlen zu kommen. Also jetzt im Beispiel der Person, die andere immer versorgt oder die jetzt sehr unabhängig auftritt, ging es darum, dass sie im Hier und Jetzt der therapeutischen Begegnung etwas von ihrer eigenen Bedürftigkeit und den damit verbundenen Ängsten wahrnehmen kann. Und dafür dient eigentlich die therapeutische Beziehung. Also es geht nicht nur daran, einen Gesprächspartner über etwas, sondern eigentlich jemanden, mit dem ich etwas erfahren kann. Das hieß jetzt in dem Beispiel, Gefühle der Abhängigkeit, der Wunsch, jemand anders ganz nahe zu sein und diese andere Position einzunehmen, die man die ganze Zeit abwehrt, also derjenige zu sein, der etwas bekommt, das einer Therapeutin gegenüber zuzulassen und die Erfahrung zu machen, dass das aber nicht bedeutet, dass man in hilflose Ohnmacht kommt und wieder so sehr verletzt wird, wie es vielleicht in der eigenen Geschichte mal war. Aber bis man diese Erfahrung machen kann, und das ist die transformative Erfahrung, muss man einige Wächter der Angst überwinden, weil sich in so eine Situation zu begeben, das ist ja gerade das, was die Person um jeden Preis vermeiden will. Also ich glaube, wenn man über transformative Erfahrungen spricht, würde ich sagen, das Thema in die Beziehung, in die Therapie bringen und dort erleben können. Und das ist eigentlich der Moment, an dem man etwas Neues wirklich auch erfahren kann.
Jetzt stellt sich ja die Frage, was das bei Olli sein könnte, was bei ihm Veränderungen anstößt und vor allem dann auch, wovor er eigentlich Angst hat. Vielleicht lesen wir jetzt mal weiter.
Neben anderen Aspekten liegt ein Schwerpunkt der therapeutischen Gespräche auf der Beziehung Ollis zu seinem Vater. Olli schildert seinen Vater in einer vorwiegend positiven, nahezu idealisierten Weise. Dieser habe eine abenteuerliche Vergangenheit, habe als junger Mann an Protesten und Hausbesetzungen teilgenommen und das System herausgefordert, sei ein Intellektueller, erfolgreicher Geschäftsmann und Autor, habe tolle Kontakte in viele gesellschaftliche Milieus, sei zutiefst gütig, zugleich lasse er sich kein X für ein U vormachen. Olli wirkt sehr am Vater orientiert, zugleich sehr bedürftig nach seiner Anerkennung. Wobei der Vater zwar durchaus freundliche Worte spricht, aber sich nicht wirklich mit Olli auseinanderzusetzen scheint. Erst im Verlauf der Therapie wird sichtbar, dass sich dabei auch das überblendende Licht eines biografischen Mythos in Ollis Schilderung mischt, ein Bild, das der Vater von sich selbst entworfen hat. Tatsächlich ist die Geschichte des Vaters längst nicht so großartig, wie es scheint, und sein Lebensentwurf eher kleinbürgerlich statt bohem. Hatte der Therapeut am Anfang noch die Vorstellung, Ollis Familienatmosphäre umwehe der Geist des Tiefgründigen und Besonderen, ist er nun in seinem Empfinden beinahe enttäuscht, wie normal, beinahe gefühlt langweilig und ein wenig leer das Klima in der Familie scheint. Auch das Bild von Olli erlebt der Therapeut beinahe mit einer gewissen Ernüchterung. Die Beziehung zur Mutter beschreibt Olli als sehr eng. Er sei schon als Kind trennungsängstlich gewesen, suche bis heute die Nähe zu seiner Mutter. Gerade nach Trennungen oder wenn er sich einsam fühle, rufe er die Mutter an und bespreche mit ihr alles, was ihn bewegt. Sie sei eine ruhige und zurückhaltende Person. Im Verlauf der Therapie entsteht aber auch ein Bild, das die Mutter sehr bedürftig zeichnet. Sie mit Olli in seiner Kindheit ein enges Gespann bildet, wobei der Vater außen vor ist. Olli neigt zunächst dazu, auch seinen Therapeuten zu idealisieren, in ihm einen bedeutenden Analytiker und Gelehrten zu sehen. Nach einer Weile aber greifen andere Gefühle Raum. Das Gefühl, der Therapeut sei eigentlich nicht wirklich an ihm interessiert, nicht wirklich präsent. Oder der Verdacht, der Therapeut tue in vielen Situationen nur so, benutze Therapiejargon, hinter dem nicht wirklich etwas Substanzielles ist. Als der Therapeut die lange Zeit nur subtil geäußerten negativen Gefühle aufgreift, hat Olli erst Angst. Der Therapeut könne sich von ihm niedergemacht und schwer gekränkt fühlen oder umgekehrt Ollis Urteile lächerlich finden. Als es aber möglich ist, über diese Gefühle zu sprechen, entängstigt sich Olli, auch weil der Therapeut weder gekränkt und rachsüchtig wirkt, aber zugleich trotzdem wirklich auf Ollis Vorwürfe einzugehen scheint. Bemerkenswert ist, dass Olli in diesem Zuge auch den Vater zunehmend entzaubert, sich traut, hinter die Fassade des Vaters zu schauen, was erst zu Enttäuschung und wütenden Gefühlen, schließlich aber auch zu einem reiferen Bild führt. Vor allem entsteht in Olli ein Bewusstsein, dass es in seinen Worten meine eigene Eitelkeit ist, die ihn immer nach neuen und vermeintlich besseren Beziehungen suchen lässt. Er entwickelt den Gedanken, dass in ihm selbst etwas ist, das es verhindert, in eine wirkliche Tiefe mit einer anderen Person zu kommen. Und dass er eigentlich gar nicht wirklich weiß, wer die andere Person ist, etwa seine Freundin. Ja, wie würdest du denn jetzt Ollis Problematik und seine Entwicklung vor dem Hintergrund seiner Biografie verstehen?
Also ich finde eigentlich den Schlusssatz, dass Olli gar nicht wirklich weiß, wer die andere Person ist, wer seine Freundin ist, bemerkenswert. Und dass ihm das bewusst wird. Weil dadurch etwas, finde ich, sehr sichtbar wird, was vorher also angelegt war, aber was vielleicht noch nicht so greifbar war. Nämlich, dass Olli versucht, über Quantität Nähe herzustellen. Also er unternimmt ganz viel mit seinen Freunden, es muss ganz eng sein, im Sinne einer Quantität und so wird Nähe hergestellt, hin zu einer Qualität in der Beziehung. Also wer ist die andere Person und darüber, über das gegenseitige Kennenlernen, darüber entsteht eine Nähe. Und das bedeutet ja eine, finde ich, in sich schon große Transformation, weil das ja heißt, dass er jetzt auf eine ganz andere Weise in Beziehung zu seinem Gegenüber treten kann. Und allein das wird wahrscheinlich schon für ihn viel, viel verändern. Und dass das entstehen konnte in Olli, denke ich, hat schon was mit der gelingenden Therapie zu therapeutischen Beziehung zu tun, dass beide in diese Tiefe kommen konnten und etwas entstehen konnte von einem gelingenden gegenseitigen Kontakt oder Gegenseitigkeit. Jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, wie hätte das denn ausgesehen, wenn dieser Kontakt nicht so gelungen wäre? Und ich denke zum Beispiel gerade an der Stelle, wo in der Gegenübertragung im Therapeuten die Langeweile fühlbar wird, also wo eine gewisse Enttäuschung stattfindet.
Sehr interessantes Gegenübertragungsgefühl.
Ja, in Bezug auf Olli. Aber auch umgekehrt ja auch Olli diese Langeweile oder Enttäuschung fühlbar wird. Also er trägt ja den Therapeuten heran, dass er das Gefühl hat, der sagt nichts Substanzielles oder benutzt nur so einen Jargon.
Ist nur oberflächlich.
Ist nur oberflächlich. Was den beiden ja gelingt, ist jetzt dieses Gefühl, also das Übertragungsgefühl und das Gegenübertragungsgefühl miteinander zu bearbeiten. Sie sprechen das an und bearbeiten das miteinander. Hätte aber auch sein können, dass das von beiden oder einen von beiden agiert würde. Also, dass das sozusagen für bare Münze genommen wird. Also sagen wir, Olli wirft es dem Therapeuten vor, er sagt nichts Substanzielles und der Therapeut reagiert so darauf, dass er versucht jetzt ganz besonders tolle Dinge sich aus dem Ärmel zu zaubern und die ganz besonders interessanten Sprüche zu bringen. Das heißt aber im Grunde eigentlich genauso zu werden, wie Olli seinen Vater erlebt hat, nämlich mit dem tollen Zauberer, aber ein Zauberer, mit dem man nicht in Kontakt kommt, der einem ausweicht oder der Olli ausweicht und nicht wirklich versucht, mit ihm zu erfassen, um was es eigentlich geht. Also die Langeweile ist so gesehen eigentlich, denke ich, nur ein Deckaffekt, unter dem etwas anderes liegt. Zum Beispiel eine Enttäuschung. Ich komme gar nicht an dich ran. Wer bist du eigentlich? Ich brauche dich doch als ein Vater, der auch an mir wiederum interessiert ist und mit dem ich in Kontakt sein kann.
Also man könnte sagen, das, was Olli und der Therapeut miteinander erleben, ist jetzt erstmal so eine Vaterübertragung und auch ein Vater-Gegenübertragungsgefühl. Also viele Themen, die in der Vaterbeziehung entstehen, sind auch hier. Und es gibt so etwas wie, wir nennen das ja psychodynamisch den Kernaffekt, also die Gefühle, die eigentlich so beängstigend sind, dass man irgendwas drumherum bauen muss. Also man weicht ihnen aus eben mit solchen Maßnahmen. Dann zaubert man. Dann muss man sich diesem Gefühl nicht stellen. Und ich glaube, Enttäuschung hast du gesagt. Und ich glaube auch, dass da eine ziemliche Wut liegt. Mhm, also eigentlich hat Olli ja einiges an Vorwürfen auch dem Therapeuten gegenüber zu sagen. Also er hat das Gefühl, der passt nicht wirklich auf. Er benutzt Therapiejargon. Das ist doch eigentlich alles gar nicht echt hier. Also eigentlich ist da ein Ärger über den Therapeuten und damit auch über den Übertragungsfigur Vater, die der Therapeut, und ich glaube, das ist das Entscheidende, eben hier an der Stelle annimmt. Also er lässt sich auf den Ärger von Olli ein und geht mit ihm in den Konflikt. Und ich glaube, das ist, was Olli so extreme Angst macht, ne? Also das überhaupt nur anzusprechen. Es steht ja hier, der Therapeut greift diese Gefühle auf, vielleicht weil Olli so viel Angst davor hat, dass er das gar nicht selber ansprechen könnte.
Naja, es steht ja auch da, er hat Angst, dass er den Therapeuten schwer kränkt oder umgekehrt, dass Olli seine Urteile lächerlich findet. Also ich glaube, da geht's um klein gemacht werden, entweder in die eine oder andere Richtung und dadurch auch beschämt werden. Das steckt da drin, aber ich denke auch, was da auch mitschwingt, ist, glaube ich, schon auch eine Angst, dass die Beziehung zerstört werden könnte dadurch.
Also von hier her könnte man eine erste Deutungsidee auch finden, warum er vorher immer wieder in diesen Wiederholungszirkel mit den Partnerinnen gekommen ist, weil er eigentlich Angst davor hat, in einen wirklichen Kontakt zu kommen, weil dann müsste er zeigen, was er fühlt und sich zeigen und auch vielleicht sich auch abgrenzen. Also man könnte überlegen, ob die Art von Kontakt, die er herstellt, also dieses ganz enge, symbiotische, passt kein Blatt Papier mehr dazwischen, auch eine Möglichkeit ist, den Kontakt zu entängstigen. Also dann kann kein Konflikt entstehen, wenn wir immer alles gleich machen und gleich sind und immer nur ganz eng sind. Mhm. Aber natürlich schwelt dann an der Unterseite Konflikt, der Wunsch, sich abzugrenzen, was Eigenes zu haben. Und das kann er aber vor der Therapie nicht in die Beziehung bringen, sondern er muss es sozusagen jenseits der Beziehung lösen, indem er dann, wenn die Freundin nicht da ist, aus der Beziehung rausspringt. Also so wäre eine erste Idee, wie das vielleicht sich konfigurieren könnte. Vielleicht können wir das jetzt aber noch einmal mit seiner Biografie in Zusammenhang bringen. Wenn wir sagen, es ist ein Problem der Oberfläche, nicht in die Tiefe kommen, dann werden wir als Psychoanalytiker sofort hellhörig, weil für uns Tiefe bedeutet Dreidimensionalität. Es gibt eine dritte Dimension, nicht nur eine Fläche. Und Dreidimensionalität hat immer etwas mit Beziehungserfahrungen auch zu tun. Also es gibt drei Personen, die sich miteinander konstellieren. Und das ist ja hier auch in seiner Biografie der Fall und vielleicht kann man das noch einmal versuchen zu verstehen, wie das hier mit Vater, Mutter und Olli von anderen Geschwistern ist nicht die Rede, sich ergeben hat.
Vielleicht, wenn man erstmal auf die Beziehung von Olli zu seiner Mutter schaut, dann erfährt man von Olli, dass die Beziehung bis zu Therapiebeginn eigentlich zwischen den beiden sehr eng ist. Und vielleicht nicht nur sehr eng, sondern auch sehr bedürftig. Also sowohl von Ollis Seite als auch von Seite der Mutter wird eine große Bedürftigkeit beschrieben. Und dass die beiden ein enges Gespann bilden, wo der Vater eigentlich keinen Platz hat. Und das ist vielleicht schon am erstmal wichtig, weil man darin auch wiederum die Beziehungsform erkennt, die Olli ja später mit seinen Freundinnen wieder aufsucht. Auch da versucht er, dieses enge Gespann zu bilden. Und jetzt das Entscheidende ist aber vielleicht eben gerade der Vater, der darin keinen Platz hat. Also es ist ganz wichtig in der psychischen Entwicklung für ein Kind, aus dieser zunächst symbiotischen und auch, das ist auch wichtig, dass das da sein darf, diese symbiotische Beziehung zu der Mutter, irgendwann zu lösen, sich zur Welt hin zu öffnen. Und
die dritte Dimension.
Also diese dritte Dimension zu öffnen. Und das wäre jetzt in Ollis Fall der Vater, der das ermöglichen könnte. Also es kann in anderen Konstellationen auch andere Personen sein. Aber der Vater scheint ja irgendwie sehr weit weg zu sein. Also der Zauberer sozusagen auf der Bühne, aber der öffnet scheinbar Olli nicht den Beziehungsraum, wo Olli das Gefühl hat, er könnte sich aus der Beziehung mit der Mutter lösen und dann sozusagen von der einen Hand an die andere Hand erstmal übergeben werden, sondern vielleicht hat er das Gefühl, da fängt ihn niemand auf, da würde er dann ganz alleine plötzlich dastehen. Und das motiviert ein Kind unter Umständen nicht dazu, eben sich für die Welt zu interessieren, sondern es kann dann eben dazu kommen, bei Olli ist es offenbar so, dass dann diese Mutterbindung, also bei ihm ist es ja die Mutter, sehr eng bleibt. Wenn man jetzt an Olli zum Beispiel denkt, also trennen meint nicht, dass man die Beziehung abbricht oder dass kein Kontakt mehr zwischen Olli und seiner Mutter sein soll, sondern es meint trennen, dass eine andere Art von Beziehung, eine neue Art von Beziehung möglich ist. Also von einem Modus sozusagen der Versorgung, des Versorgtwerdens, der Bedürfnisse haben, die vom anderen erfüllt werden. Das wäre diese frühe Mutter-Kind-Bindung hin zu Stück für Stück einer reiferen Beziehung zum anderen, sodass das Kind sich mit der Zeit auch in der Beziehung zur Mutter entwickeln kann und dann irgendwann im älteren Jugendalter oder Erwachsenenalter dahin kommen kann, dass eine andere Beziehung zwischen den beiden möglich ist, wo vielleicht sowas wie Bedürfnis und Versorgung auch noch sein kann, aber vielleicht eine untergeordnete, eine kleinere Rolle spielt. Genau, vergeht nie ganz. Aber auch ein Gegenüber, vielleicht Olli sich zum Beispiel interessiert, wer ist eigentlich seine Mutter? Was ist das für eine Person? Was hat die vielleicht zum Beispiel für eine Geschichte? Was erlebt die im Alltag, in ihrem Beruf? Was ist das für eine Person?
Und umgekehrt. Von der Mutter jetzt an der Geschichte des Kindes. Und wer ist das eigentlich? Und was macht er? Und was sind so für Interessen da?
Das ist aber eine ganz andere Art von Beziehung. Und das meint eigentlich Trennung. Also man verliert durch die Trennung vielleicht etwas, und zwar diese ganz nahe, sehr enge Bindung, die ja auch schön ist, aber man gewinnt ja auch etwas.
Also von der Idee her so, erstmal ist die Welt nur Mama, so für ein ganz kleines Kind. Und irgendwann kommt die frustrierende Erfahrung auch, dass es eben noch was anderes gibt, aber eben auch die interessante und neugierig machende Erfahrung. Und ich glaube, man darf das nicht zu paradigmatisch eben denken. Also das ist eine Erfahrung, die jetzt nicht nur der Vater herstellt, sondern die Mutter selbst auch. Also ja. Indem sie zum Beispiel sagt, naja, aber jetzt geh doch mal auch hier in die Kita und so. Und ich habe jetzt hier auch meinen eigenen Raum. Also ich glaube, wo es um trennende Beziehungserfahrungen geht, aber trennen eben nicht in ein grausames Abgeschnitten werden, sondern in etwas anderes, was mich auch gut hält. Ja, und das wäre sozusagen die Vaterfigur oder eben das Väterliche in der Mutter. Ja, das wird ist vielleicht jetzt so ein bisschen psychoanalytisch komplexer. Und ich glaube, dass wenn das nicht passiert, bleibt eigentlich die Idee, nein, eigentlich kann ich und möchte ich in diesem ganz Engen bleiben. Und die Welt draußen, die macht mir Angst. Da möchte ich gar nicht hingehen, ne? Trennungsängstlich, lieber bei der Mutter bleiben. Und wenn beide sehr bedürftig sind, das wäre hier die Hypothese, das ist natürlich viel zu wenig, um das jetzt wirklich fix zu sagen, die beiden haben sich darauf geeinigt, dass das eigentlich auch geht. Eigentlich können wir beieinander bleiben. Und zwar bis zum heutigen Tag, bis Olli 35 ist, kann man immer noch jeden Tag telefonieren und immer noch alles miteinander teilen.
Ja, und es stellt ja noch ein Problem, das heißt ja vielleicht noch besetzt sein. Also Olli, könnte man sagen, hat ja schon jemanden an seiner Seite und dann ist es vielleicht schwer für eine andere Frau, von außen haben wir wieder die dritte Person, also das wäre ja wieder die Freundin, da wäre die Freundin das Trennende zwischen ihm und der Mutter, dann herzustellen, die hat vielleicht keinen Platz oder kommt da, dringt da durch dieses enge Gespann, findet sie sozusagen keinen Fuß, kriegt sie keinen Fuß in die Tür.
Ja, ich glaube, also ich hätte es jetzt psychoanalytisch gesagt, dass er eigentlich in seinen Beziehungen immer wieder die Mutter aufsucht. Also weil er sich gar nicht richtig innerlich psychisch lösen kann, das wäre die Entwicklungsaufgabe, findet er in jeder beliebigen Beziehung immer wieder die Mutter wieder. Ne? Das wäre immer wieder Übertragung, also immer wieder die Person, von der ich doch total abhängig bin und die ich ganz, ganz dringend brauche und mit der ich jede Minute teilen will und die aber gleichzeitig, das wäre eben dann die andere Seite, mich aber besetzt und mich erdrückt und aus der Beziehung muss ich raus, ne, mit den beiden Strategien, indem ich mich innerlich zurückziehe oder indem ich äußerlich rausspringe. Also die Freundin hat vielleicht deswegen keine Chance, weil sie als Freundin, als eine andere Person gar nicht wahrgenommen wird, sondern über ihr liegt die Schablone
der Mutter.
Der Mutter. Und wir meinen eben nicht die Mutter als reale Person, sondern das Mutterobjekt psychoanalytisch, das heißt dieses innere Bild von Mutter. Das natürlich was damit zu tun hat mit den realen Erfahrungen, aber nicht zwingend. Das ist die Kleinkindperspektive auf die Mutter, die sich immer wieder darüber legt. Also ich glaube, aus dieser Perspektive wird auch diese Trennungsangst verständlich und dieses ganz eng dranbleiben müssen immer. Weil das dann quasi im Unbewussten erleben wie ein Kleinkind, was nicht von der Seite weichen kann, wo man nicht sagen kann, mach doch mal dein eigenes Ding. Das kann man einer erwachsenen Person sagen, aber in einem inneren Erleben, was auf dieser Ebene sich bewegt, ist es extrem beängstigend, da losgerissen zu werden. Die therapeutische Arbeit, die jetzt hier zumindest beschrieben wird, hat aber ja weniger so die Mutterbeziehung zum Gegenstand, sondern ja vor allem die Vaterbeziehung. Du hattest es ja eben schon mal angedeutet, wie sich das hineinspielt. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Welche Rolle spielt da der Vater in dieser Konstellation?
Es gibt beim Vater eine Doppelrolle, die man, glaube ich, kennen muss, um auch Olli besser zu verstehen. Zum einen hat der Vater etwas Trennendes, also er bringt Distanz in die Beziehung, indem er zum Beispiel sagt, halt, du kannst nicht alleine nur die Mutter immer nur für dich haben, das ist doch auch meine Frau und ich habe auch ein Recht darauf, mit ihr Zeit zu verbringen. Und
sie das lebt ist, auch unabhängig, also sie muss auch mal für sich
Leben
sein. Leben
unabhängig von einem Kind und dann bringt der Vater damit was Trennendes und vielleicht auch Frustrierendes in die Beziehung. Aber er bietet auch was in der Beziehung. Also indem er das Kind eben sozusagen eben da, wie ich es vorhin gesagt habe, an die Hand nimmt und es hinaus in die Welt bringt. Und das muss jetzt nicht nur der konkrete äußere Vater sein, sondern das kann, wie du es vorhin auch gesagt hast, zum Beispiel in der Mutter selbst sein. Das Wichtige ist, glaube ich, also zum einen, dass der Vater eben diese trennende Funktion hat, aber zum anderen auch etwas bietet. Also weil die Trennung ist ja per se erstmal auch etwas Schmerzhaftes oder Frustrierendes und dann ist immer die Frage, wohin kommt das Kind, wenn es getrennt wird von der Mutter? Kommt es in eine weitere, andere tragende Beziehung? Ist etwas jenseits möglich, in dem das Kind auch weiter sozusagen gut und sicher existieren kann? Oder ist jenseits von dieser engen Mutterbindung eigentlich etwas Beängstigendes, Leere, fängt keiner mich auf? Dann fällt diese Trennung natürlich viel, viel schwerer.
Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier bei Olli, ist ein bisschen spekulativ, aber die Konstellation so war, Olli und seine Mutter bilden das Gespann und sind ganz eng. Und der Vater ist da ganz froh, die haben sich und er kann dann seine Abenteuer machen und was er da alles für Dinge auf die Beine stellt. Und dann ist der Weg von Olli zum Vater hin sehr weit, weil der Vater in so seiner Vaterwelt mit seinen Dingen bleibt und sich die Konstellation nicht kein Dreieck ergibt, sondern eigentlich eine Dyade und ein Vater außerhalb. Und dann entsteht, glaube ich, für Olli nicht das Gefühl, jenseits der Mutterbindung ist etwas Sicheres, Haltgebendes, was für ihn auch ist, also kindlich, also Autor und Geschäftsmann und so, das sind ja alles eigentlich keine Dinge, die irgendwie für ein Kind wirklich greifbar sind, sondern dahinter ist nichts, da ist das Leere, da muss ich eine neue Mutter finden, wenn ich aus dieser alten Mutterbeziehung rausfalle. In diesem trennenden Moment, dass der Vater jetzt in dem Beispiel zwischen Mutter und Kind bringt oder bringen sollte, liegt, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt. Man würde das so aus der psychoanalytischen Entwicklungstheorie heraus sagen, dass wenn das nicht passiert, im Kind auch eine bestimmte Fantasie entsteht. Also nämlich, ich bin eigentlich der Mann an der Seite der Mama. Also Schlafzimmer gibt, ist kein Elternzimmer, sondern es ist sozusagen, ich schlafe im Bett von der Mama die ganze Zeit. Ich bin sozusagen die Figur, die hier diesen Platz einnimmt. Und der Vater ist draußen, den habe ich sozusagen entsorgt. Der ist nicht Nummer eins an der Seite der Mama.
Man könnte es auch anders formulieren. Man könnte ja auch sagen, die Erwachsenenwelt, die gibt es nicht, sondern ich kann alle Bedürfnisse meiner Mutter oder meines Gegenübers erfüllen, obwohl ich ja noch ein Baby bin.
Genau.
Aber anscheinend braucht meine Mutter nur mich. Ich kann sie ganz und gar erfüllen. Es gibt nichts jenseits.
Und die Erfahrung des Trennenden würde ja sagen, der Vater führt die Erfahrung ein, du bist ein Kind und natürlich hast du kindliche Bedürfnisse und die müssen erfüllt werden, aber du musst nicht Erwachsenenbedürfnisse erfüllen. Also zum Beispiel Bedürfnisse, die eigentlich eine Partnerschaft erfüllen sollte. Es gibt noch etwas jenseits davon. Und wenn diese Erfahrung nicht entsteht, sondern es bleibt sozusagen diese Dyade und der Vater ist draußen, dann entsteht so etwas, man nennt das, hört sich ein bisschen komisch an, aber man nennt das dann so kindliche Größenfantasien, also ich bin der Mann, der alles ausfüllen kann, die aber überhaupt nichts Großartiges haben, sondern eigentlich als extrem Überforderndes. Also das Kind muss dann eine Aufgabe, eine Funktion erfüllen, die ein Kleinkind gar nicht erfüllen kann. Und daraus kann auch eine tief sitzende Angst entstehen. Also ich werde doch einmal entlarvt, ne? Prüfungsangst später so. Also wenn jemand mir mal wirklich auf die Finger guckt, dann wird sich zeigen, da ich bin sozusagen scheine mehr als ich bin, weil in Wahrheit bin ich doch noch ganz kindlich.
Also man kommt zurück auf die Ängste, die er hat, dass er den Therapeuten schwer kränken könnte oder umgekehrt seine Urteile lächerlich gefunden werden vom Therapeuten. Da haben wir genau diese Ängste, dass er eigentlich, wenn er sich mit seiner Aggression zeigt, dass er entweder damit den anderen klein macht oder umgekehrt sich klein fühlt, also sozusagen sichtbar wird, dass er doch nur ein, in Anführungszeichen, Baby ist.
Und ich glaube jetzt, wenn man sagt, so eine gelungene, gute Rolle des Vaters wäre so eine Art schützendes und feinfühliges Zurückstutzen. Also du musst das alles noch gar nicht können, du darfst noch ein Kind sein und das hat ja immer auch diese Perspektive in die Zukunft. Ne? Der Vater, der sozusagen das brutal macht, das wäre der kastrierende Vater. Ne? Das gibt's auch in manchen Familienkonstellationen. Du bist ein Versager und ne, da ist es immer alles Schlechte beim Sohn typischerweise. Der Vater, der sozusagen auf eine schützende Weise trennt, sagt ja, wenn du groß bist, dann hast du selbst auch mal eine Frau und ein eigenes Familienleben. Das wirst du alles mal haben. Aber jetzt bist du noch ein Kind und jetzt gibt es bestimmte Grenzen und du kannst eben nicht diesen ganzen Raum einnehmen.
Und kommt übrigens auch natürlich durch zum Beispiel Geschwister oder Peers rein. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, das werden wahrscheinlich viele kennen, die Kinder im Alter von 4, 5 kennen, dass sie dann immer die Größten, die Schnellsten, die Besten sein wollen und dann in der Erfahrung mit ihren vielleicht etwas älteren Peers ziemlich ernüchtert werden, dass sie eben nicht die Stärksten und die Größten und die Schnellsten sind, sondern dass es da auch noch andere gibt. Und diese Erfahrung ist unglaublich wichtig, weil es ja auch heißt, es gibt eine Realität, die auch anders aussieht als deine Fantasie. So ist die Realität. Und wenn da Kinder herangeführt werden in der Weise, in der die Frustration erträglich ist, dann lernen die sich sozusagen dadurch selber kennen und wo sie eigentlich stehen.
Und ich glaube, wenn das nicht passiert, wenn man hier den Gedanken haben kann, bei Olli ist es so gewesen oder nur in Ansätzen passiert, dann glaube ich, entsteht auch so etwas wie eine aufgestaute Trennungswut. Also eigentlich gibt es ja Ollis Wunsch, sich rauszuentwickeln, ein Leben jenseits davon zu haben. Aber er kommt nicht raus, weil es fühlt sich so unsicher jenseits dieser Beziehung und Bindung an. Und die Trennungswut, die eigentlich die Mutter zurückstoßen will und seine Grenze ziehen will, die staut sich oder wird untergründig oder, das wäre sozusagen in der kindlichen Entwicklung typisch, eskaliert dann in ganz komischen Szenen, wenn irgendwas passiert ist und das Kind hat plötzlich den riesen Wutanfall oder so. Also sie kann nicht in die Beziehung kommen, sondern muss an den Rändern der Beziehung irgendwie gelebt werden. Und ich glaube, diese Wut, diese Trennungswut ist hier ein ganz großes Thema von Olli, aber eben auch die Wut und die Enttäuschung vom Vater. Also weil der Vater vielleicht jetzt in dieser Familienkonstellation eben Olli nicht wirklich diese Sicherheit bietende Beziehung jenseits der Mutter anbietet. Also er lässt ihn auch nicht rauskommen, ne? Weil der Vater dann diesen Raum für sich selber haben will. Weil wenn er das zur Verfügung stellt für Olli, heißt es ja, er muss bei sich auf etwas verzichten, der Vater. Also die Zeit und den inneren Raum und die Kraft und alles muss er quasi Olli zur Verfügung stellen, damit dieses Dreieck aufgeht. Und ich glaube, wenn Väter das nicht tun, gibt es eigentlich eine tiefe Enttäuschung, eine tiefe Wut auf den Vater. Und die ist bei Olli, so empfinde ich diese Idealisierung am Anfang, ziemlich abgewehrt. Also er macht aus dem Vater so einen idealen Vater, an dem alles toll ist und alles wunderbar ist. Aber das würden wir als Psychoanalytiker oft nur so als die Kehrseite eigentlich einer ziemlichen Wut und Entwertung sehen, die ja auch dann kommt in dem Verlauf der Therapie. Also eigentlich ist das doch alles nur Pseudo, was du da machst. Warum der Vater das so macht, das wissen wir überhaupt nicht. Auch wie es genau war, das kann man natürlich daraus nicht rekonstruieren. Man könnte sich überlegen, dass der Vater, wenn es denn wirklich so ist, dass da vieles auch so, naja, wie nur so scheint und in Wahrheit gar nicht so großartig ist, dass der Vater halt auch etwas, ich sag mal, zu verbergen statt anzubieten hat. Also er möchte den Sohn gar nicht so nah an seine Welt heranlassen, weil der Vater dann Angst hat, er wird vom Sohn entzaubert. Der sieht dann, dass ich gar nicht nur der große Geschäftsmann und alles immer ganz toll mache, sondern dass ich auch normal einfach bin an vielen Stellen. Und das könnte sein, dass der Vater das irgendwie als Kränkung oder als beängstigend erlebt. Wütend zu werden hieße ja eigentlich, den Vater einzufordern und ihn zu stellen auch. Mensch, was ist denn mit dir? Ist da wirklich was dran? Ich möchte jetzt in deine Welt, ich möchte sehen, was du da eigentlich wirklich machst und ich möchte, dass du dich wirklich mit mir auseinandersetzt. Und durch das Idealisieren vermeidet er innerlich auch diesen Schritt und bleibt dann halt in dieser Bindung mit der Mutter bestehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt sehr psychoanalytisch geworden sind oder ob das nachvollziehbar ist.
Jetzt war ja vorhin noch die Frage, warum sich in der Therapie diese Vaterübertragung vor allem herstellt und weniger eine Mutterübertragung so im Zentrum steht. Wobei es mit Sicherheit auch dort Elemente gab, das sieht man ja vielleicht nur nicht. Das ist meistens ja eine Mischung von vielen Übertragungsfiguren. Aber ich glaube, das hat schon damit zu tun, ich vermute mal, dass Olli wirklich auch in der Erfahrung mit der Mutter, in der Beziehung zur Mutter gute Erfahrungen machen konnte und sozusagen eigentlich an dieser Schwelle schon sozusagen bereit steht und bereit ist, loszuziehen. Und der Therapeut jetzt eben zu dieser Übertragungsfigur werden kann und ihm das ermöglicht, noch über diese Schwelle drüber zu treten. Also in Olli hat sich ja auch diese Wut angesammelt. Das wird ja dann da in der Therapie auch fühlbar. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass er diese Wut auch an den Therapeuten herantragen kann. Und der Therapeut eben nicht sich dann uneingreifbar macht, indem er dieser Zauberer ist oder also Olli ausweicht dadurch, aber auch nicht zerstört ist und sozusagen das Gefühl hat, oh, der hat mich jetzt aber völlig niedergerungen, sondern indem er wirklich in Kontakt bleibt, der Therapeut sozusagen der Vater ist, der Olli an sich heranlässt und der mit Ollis Wut umgehen kann. Und dadurch kann Olli einen Reifungsschritt gehen und sich dann auch entsprechend von diesem Mutterbild, was er in sich rumgetragen hat, auch besser lösen.
Also ich glaube, in der Therapie gelingt es in der Übertragung, einen Weg zum Vater zu finden. Und zwar einen realistischen, reifen Kontakt zum Vater. Also nicht zu einem idealisierten Zauberwesen, sondern zu einem Menschen aus Fleisch und Blut, mit dem man auch mit seinen Gefühlen erreichen kann. Und das hilft ihm, diesen Schritt zu gehen, eben sich zu lösen. Jetzt hat er einen dreidimensionalen Raum. Und dann kann er auch in die Tiefe gucken, bei anderen Menschen.
Und ich finde auch den Schritt, was hier geschildert wird, wichtig, dass Olli, also wird ja auch geschildert, dass er den realen Vater damit zunehmend entzaubert und sich traut, hinter die Fassade zu blicken vom Vater und dann erst enttäuscht ist, dann auch wütend ist und schließlich es ein reifes Bild vom Vater gibt. Das finde ich wichtig. Das heißt ja nicht nur, dem irgendwelche Vorwürfe machen, dass er nicht wieder, das wäre eigentlich sonst wieder eine Idealisierung, der ideale Vater ist, das ist ja die Enttäuschung, hat er da eigentlich eine innere Fantasie, die enttäuscht wurde. Weil der Vater darf natürlich auch Fehler haben. Ja. Und ich glaube, das ist der wichtige Schritt, dass er genau das versteht. Also ich glaube, ein transformatives Element der Therapie war, dass Olli seine Gefühle dem Therapeuten zeigen konnte, sich selbst gegenüber auch fühlen konnte überhaupt nur. Und dass er das dann ansprechen konnte und hineintragen, dazu gehört ja auch wieder Mut, sowas anzusprechen, wie ich habe das Gefühl, sie bringen nur Schablonen hier oder sind Pseudoworte, aber sie meinen gar nicht mich. Das ist ja unter Umständen gar nicht so einfach. Und da hat er sich was getraut und ich glaube, er hat damit auch viel gewonnen. Und denke, was auch interessant zu sehen ist eben, dass es nicht an der vermeintlich richtigen Freundin lag. Vielleicht wusste auch Olli vorher gar nicht genau, wer ist eigentlich die richtige Freundin für ihn. Was ja deutlich war, ist, dass er vor allem immer eine Mutterbeziehung gesucht hat, also eine ihn allversorgenden, auf seine Bedürfnisse abgestimmte Freundin. Das ist aber, und das bemerkt er ja dann selber, nicht wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe, wo er auch die Freundin in ihren eigenen Eigenschaften wahrnimmt, sondern eben von seiner inneren Schablone getragen. Und er weiß nicht, wer die andere Person eigentlich ist. Konnte er vielleicht auch noch gar nicht wissen, weil er sich innerlich immer in dieser Dyade befunden hat. Und er hat eben vielleicht diesen Vater gebraucht, um aus dieser dyadischen Beziehung rauszutreten und von außen auf die Beziehung zu gucken. Also man muss ja sozusagen einen Metastandpunkt eintreten können oder ein bisschen was, etwas von außen betrachten, um zu erkennen, um wen oder was es sich eigentlich handelt. Wer ist die Mutter eigentlich in ihrer Ganzheit, jenseits unserer, jenseits der Mutterrolle, die sie nur für mich erfüllt?
Also das sozusagen dyadische heißt immer nur die Frage, wer bist du für mich und nur für meine Bedürfnisse, und triadisch, also dass ich eine Perspektive von außen auch einnehmen kann, wer bist du für dich jenseits von dem, was du für mich bist. Dann erst kann ich eine Person ja in ihren eigenen Eigenheiten und Bedürfnissen sehen.
Ja, und da konnte Olli vielleicht noch gar nicht erkunden, wer die andere Person ist. Und die Fallgeschichte oder das Fallbeispiel endet ja auch auf eine Frage. Es ist vielleicht ganz richtig. Wer ist eigentlich seine Freundin? Das bleibt erstmal offen. Das kann er jetzt ja vielleicht entdecken.
Also ich glaube, wir können festhalten, der Kernaffekt hier ist Aggression und Wut, Trennungswut, auch Enttäuschung dem Vater gegenüber. Das ist das Gefühl, was ihn in eine richtige Beziehung, in eine tiefe Beziehung mit dem Therapeuten bringt. Und das hilft ihm über die Schwelle. Ich glaube, man kann daran auch sehen, dass es sich bei Ollis Problematik jetzt nicht um eine schwere strukturelle Störung handelt, sondern dass Olli auch schon viele gute Erfahrungen gemacht hat, auch schon gewisse Reifungsschritte, aber hier an einer Schwelle nicht weiterkommt und immer wieder diesen Übertritt der Schwelle versucht, aber sich aus seinem inneren Dilemma nicht befreien kann. Und Therapie hilft ihm, diesen Schritt zu gehen, den er von alleine nicht schafft. Ja, jetzt waren wir wirklich ganz schön psychoanalytisch. Wer das Thema noch vertiefen will, kann gerne unsere Folge über ein modernes Verständnis vom Ödipus-Komplex hören. Ich glaube, Folge 40. Weil ich glaube, dass genau die Überschrift ist, um was es hier geht. Also hier geht es um sogenannte ödipale Konflikte und ödipale Themen.
Ich glaube, was man auch hören kann, ist, wie komplex eigentlich die Frage nach, wie wird Veränderung möglich ist. Wir haben jetzt ja ein Beispiel rausgesucht, zum Beispiel wenn es um strukturelle Veränderungen geht, was jetzt hier nicht so sehr der Fall ist, dann stellen sich nochmal andere Fragen. Also zum Beispiel die Frage, gibt es überhaupt sozusagen etwas, was im Unbewussten schwelt, oder ist es noch nicht mal da, sondern muss wirklich eine Erfahrung ganz neu aufgebaut werden? Ja. Und das ist bei strukturellen Problemen oftmals der Fall, dass sozusagen überhaupt erst etwas errichtet werden muss, eine Basis, die bei Olli schon da ist.
Also zum Beispiel bei Olli wäre das ja, er kann ja wahrnehmen, was es heißt, erstmal in Beziehung zu sein, wie schön es sich anfühlt, mit jemandem in einem engen Kontakt zu sein. Und er kann das nur nicht halten, weil dann ein Konflikt eben immer wieder eintritt. Also strukturelle Störung könnte etwa heißen, gar nicht wahrnehmen zu können, was es überhaupt bedeutet, mit jemandem in irgendeiner Art von bedeutungsvoller Verbindung zu sein. Oder man stellt auch sehr enge Beziehungen her, aber eigentlich um ein Gefühl von Ich zu haben. Also ich weiß gar nicht, wer ich bin, wenn ich nicht die ganze Zeit mit jemand anders im Kontakt bin. Also man könnte ein bisschen hellhörig werden bei diesem Thema, eher so der Bellamy und der Herzensbrecher, wie sehr er das eigentlich wirklich selbst ist, Olli in dem Fall. Also ist das vielleicht, das wissen wir hier nicht, das finde ich geht nicht hervor aus der Fallgeschichte, aber ist das vielleicht eine Zuschreibung, die ganz stark so aus dieser mütterlichen Rolle kommt? Du bist mein Herzensbrecher und du musst für mich sozusagen mein Bellamy sein, und das ist ein Ich, das er gebildet hat, zu Diensten des Bedürfnisses eines anderen. Das ist er es eigentlich gar nicht, dieses Wesen und dieser Charakter. Dann, glaube ich, würde man in die Richtung eines falschen Selbst kommen. Das würde auf eine schwerere strukturelle Störung hindeuten. Also gar nicht wahrnehmen zu können, wer man eigentlich ist, was man eigentlich jenseits von den Bedürfnissen eines anderen Menschen ist und deswegen natürlich auch überhaupt nicht wahrnehmen können, was man will und wen man mag und was man nicht mag. Das wissen wir jetzt bei Olli nicht so ganz genau. Es hört sich an, dass er schon ein Gespür dafür hat, wer er ist, dass aber das nicht wirklich ins Leben kommen kann. Und das wäre dann eher nicht auf einer Ebene einer strukturellen Störung, sondern das, was wir eben neurotische Symptomatik nennen in der Psychoanalyse.
Also, ihr seht, wie komplex, wie vielschichtig. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass ihr was mitnehmen konntet und dass die Folge für euch interessant war. Und dann soweit wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Und freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldung gibt. Tschüss.
Tschüss.